Ja, vielen Dank dem Chor. Die Bibel sagt ja, dass Gott nicht über unseren Klageliedern thront, sondern über unseren Lobgesängen. Das finde ich immer so toll, wenn wir ihn loben und preisen dürfen, auch im Lied. Ich möchte uns alle ganz herzlich grüßen mit einem Wort aus dem Propheten Hesekiel. Da ist es: Die Verlorengegangenen will ich suchen, die Versprengten zurückbringen. Die sich etwas gebrochen haben, will ich verbinden und die Kranken gesund pflegen. Aber die Fetten und Starken werde ich beseitigen. Ich werde sie, wie es recht ist, richten. Wollen wir zunächst noch stille werden. Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken, auch für die Ermutigung, dass du uns nachgehst, dass du es bist, der alles ins rechte Lot bringt. Danken, dass wir in dieser Morgenstunde auch zu deinen Füßen sitzen dürfen und dass wir dich bitten dürfen, dass du auch diese Stunde segnest. Wir wollen dich loben und preisen und wollen dir allein die Ehre geben. Amen. Ich möchte uns heute Morgen einen Psalm vorlesen. Ich glaube, das ist der bekannteste in der Bibel überhaupt. Der Psalm 23. Ich lese nach einer anderen Übersetzung, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Da ist ein Psalmlied von David. Jahwe ist mein Hirt, mir fehlt es an nichts. Auf grüner Weide lässt er mich ruhen, an stillen Wassern gibt er mir Rast. Er schenkt mir wieder neue Kraft. Und weil es um seinen Namen geht, führt er mich auf dem richtigen Pfad. Selbst wenn ich durch die finstere Schlucht muss, überall überfällt mich keine Angst, denn du bist bei mir. Dein Wehrstück und dein Hirtenstab, sie machen mir Mut. Meine Feinde vor Augen deckst du mir den Tisch, nimmst mich als Gast herzlich auf und schenkst mir den Becher voll ein. Ja, Güte und Liebe verfolgen mich jeden Tag und ich kehre für immer ins Haus Jahwes zurück. Soweit einmal zunächst Gottes Wort. Ich habe vor kurzem die Zeitschrift vom Blauen Kreuz bekommen und dort waren einige Dinge drin, die mich einfach gefragt haben: Sind wir eigentlich eine süchtige Gesellschaft? Soviel ich weiß, haben wir etwa 80 Millionen Bundesbürger. Und wenn ich mir die Zahlen ansehe, dann muss ich wirklich bejahen, wir sind eine süchtige Gesellschaft in Deutschland. Das ist leider so. Und ich zitiere ein paar Dinge aus dem Jahrbuch der Sucht, die wird von DHS herausgegeben, Deutsche Hauptstelle für Suchtgefahren. Und das sind die Zahlen, die die Bundesrepublik veröffentlicht. Das sind also ganz offizielle Zahlen. Und da wird ganz deutlich gesagt, die Bundesrepublik ist ein Hochkonsumland im Alkohol. Hochkonsumland im Alkohol. Der Pro-Kopf-Verbrauch beträgt 10 Liter rein Alkohol pro Jahr ab 15 Jahre alt. Das heißt, das sind etwa 30 bis 40 Flaschen Alkohol, Schnaps, je nachdem, wie stark er ist, die jeder Bundesbürger ab 15 Jahren konsumiert, im Durchschnitt. Was mich besonders erschreckt hat, sind, dass 7,9 Millionen Menschen täglich mehr Alkohol trinken, als der Körper überhaupt verkraften kann. 7,9 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren sind die Jugendlichen noch nicht einmal bei. Das heißt, dass die Frau mehr als 12 Gramm Alkohol trinkt, das ist 0,3 Liter Bier zum Beispiel, und der Mann 24 Gramm, das sind 0,6 Liter Bier am Tag. Alles, was da drüber ist, schädet garantiert die Gesundheit. Das ist eine Tatsache. Und das 7,9 Millionen Menschen. Durch den Alkoholverzicht können Frauen bis zu 16 Jahre länger leben. Und Männer mindestens 10 Jahre länger leben durch Verzicht auf Alkohol. Das sind also offizielle Zahlen, die kann ich auch nachweisen, habe ich auch zu Hause liegen. Wenn wir den Tabakkonsum nehmen, dann sehen wir, dass 38% der Bevölkerung Raucher sind. Und der Verbrauch von Zigaretten, von Fertigzigaretten, sind 791 pro Einwohner pro Jahr. 791 Zigaretten. Feinschnick ist im Steigen, weil die Marken so teuer geworden sind. Und die Feinschnittmenge reicht aus, um 37,6 Milliarden selbstgedrehte Zigaretten zu produzieren. Also jede Menge ist da an Potenzial. Die 2,5 Milliarden Zigarren oder Zigarillos werden jährlich verkauft. Und der Umsatz für Tabakwaren steht bei 27,1 Milliarden Euro in unserem Volk und Land. Dazu kommen, und die Zahlen haben mich auch erschreckt, 4,7 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren, die 2022 Drogen konsumiert haben. Das sind 5% fast der Bevölkerung, dürfen wir immer nicht vergessen. Dazu kommen 374.000 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, die Drogen konsumiert haben. Und die Zahl der Drogentote lag bei 1826 Personen im letzten Jahr. Dazu kommen jede Menge andere Süchte. Esbrechsucht, Spielsucht und so weiter, Magersucht und viele andere Dinge, die dazukommen. Ich möchte nicht die Arbeitssucht verleisten. Und ich denke, die Vergnügungssucht. Heute muss alles sofort geschehen, es muss alles wunderbar sein. Ein Teil, was man heute kauft, ist in einem Jahr absolut veraltet, obwohl es noch durchaus brauchbar wäre. Wir sind also eine Konsumgesellschaft geworden, die sehr, sehr viel ausgibt. Wir haben das in der Einleitung schon so ein bisschen mitbekommen. Ich möchte das deswegen auch sagen, weil alle Süchte keine Sperre haben an der Gemeindegrenze. Ich könnte zurzeit mehrere Namen nennen von Menschen, die Prediger waren und die dem Alkohol verfallen sind. Und ich könnte jetzt ein paar Stunden von Leuten erzählen, die ich persönlich gekannt habe, wo ich persönlich mit zu tun gehabt habe, die da ganz große Schwierigkeiten haben, auch mit Gläubigen, die so Schicksalsschlag oder andere Dinge an diesen Alkohol rangekommen sind. Ich habe eine Karte noch gefunden von der AGAS. Die AGAS war das Blaue Kreuz in der damaligen DDR, muss man sagen. Und die AGAS, die hat eine wunderbare Methode gehabt, um suchtmittelabhängigen Menschen, im Wesentlichen Alkoholikern, zu helfen. Die haben also eine Gruppe zusammengezogen und haben sie für 10 Tage in ein Ferienhaus mitgenommen und haben ihnen in 10 Tagen einmal von der fachlichen Seite, aber vor allen Dingen auch vom Evangelium aus, die Sache erklärt. Und in dieser Zeit, und ich kenne sehr viele davon, sind viele Menschen frei geworden vom Alkohol, haben eine sehr gute Arbeit gemacht und sehr viele von den Freigewordenen sind gläubig geworden und sind sogar teilweise Mitarbeiter geworden, führende Mitarbeiter in dieser Suchtarbeit, das muss man sagen. Und Sie haben hier ein Kärtchen hier, das habe ich hier, das hat 2 Seiten. Ich lese zunächst einmal die erste Seite vor, das ist mir wichtig zu sehen, weil es hier doch etwas zu sehen gibt. Da ist es, der Alkohol ist mein Treiber, mir wird alles mangeln. Er treibt mich in sumpfige Niederungen und führt mich zu brennenden Wassern. Er verdirbt mir meine Seele. Er führe mich auf flüsternden Straßen um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Deine berauschenden Getränke trösten mich. Du täuschst mir einen Tisch vor und lässt mich meine wirklichen Feinde übersehen. Du salbst mein Haupt mit Schmutz. Du schenkst mir immer wieder ein. Sorge und Schande werden mir folgen mein Leben lang und ich werde gefesselt bleiben im Hause der Sucht und der Verdammnis immer da. Eine sehr gute Beschreibung eigentlich der Arbeit, die sie damals gemacht haben und wie sie Menschen geholfen haben, die ganz unten in der Sucht drin waren. Und wie gesagt, ich kenne eine ganze Reihe Leute, ich habe auch damals viel da gearbeitet. Aber diese Seite hat eine Rückseite und die möchte ich auch vorlesen, denn die ist mir wichtig und da möchte ich heute was zu sagen. Deswegen habe ich eben auch eine andere Übersetzung genommen. Das ist hier die Übersetzung nach Dr. Martin Luther. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl. Du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und hier sehen wir auch die Änderungen, die Menschen erleben dürfen. Menschen, die ganz tief unten drin waren. Menschen, die keinen Ausweg mehr wussten. Menschen, die oft damit gespielt haben und auch versucht haben, ihr Leben ein Ende zu setzen. Und wie sie doch ganz andere Menschen geworden sind, wenn sie diese zweite Seite, dem Psalm 23, berücksichtigen. Übrigens, wenn man den Psalm 23 liest, der Psalm vorher ist ganz, ganz wichtig. Ohne den hätte der Psalm 23 keine Gültigkeit. Psalm 22 wird uns der Jesus vorgestellt, wie er in tiefster Todesnot am Kreuz ist. Und wenn wir Psalm 22 lesen, dann sehen wir, wie er für uns gerungen hat, wie er, der Schöpfer aller Dinge, wirklich für uns in den Tod gegangen ist, um uns wieder zu Schafen seiner Herde zu machen. Und ich möchte zu dem Psalm 23 noch etwas ganz Persönliches sagen. Ich hatte vor Jahren eine Freizeit, die Weihnachtsfreizeit und Neujahrsfreizeit in Holzhausen. Die habe ich mit meiner Frau jahrelang gemacht. Und in dieser Freizeit, bevor ich dahin gefahren bin, habe ich meine Mutter besucht, sie war damals ungefähr 92 Jahre alt, habe ich mit ihr noch beten können und bin dann zu dieser Freizeit gefahren. Und am Ende dieser Freizeit, am vorletzten Tag, kriege ich einen Anruf, meine Mutter ist gestorben. Ich war ein bisschen betrübt, weil ich nicht dabei sein konnte, ihr nicht beistehen konnte. Und als ich wiederkam, hat mich dann unser Prediger angerufen, den wir damals hatten. Er hat gesagt, weißt du, ich bin etwa eine Stunde vorher, bevor deine Mutter gestorben ist, bei ihr gewesen. Ich habe mit ihr gebetet und ich habe diesen Psalm 23 vorgelesen. Es war für mich eine ganz große Beruhigung. Gott hat Wege und Mittel, wenn wir nicht können, andere Menschen zu schicken und andere Menschen zu gebrauchen, um Dinge zu erledigen. Und das finde ich so ganz, ganz großartig. Deswegen ist dieser Psalm ja auch ein lieber Psalm gewesen. Ich möchte zunächst etwas zu diesem Hirten sagen. Das ist mir wichtig, zu dem Hirten und auch zu den Schafen etwas sagen, bevor ich zu dem Psalm selber komme. In der Bibel heißt es, dass Gott der Hirte Israels ist. Das hat Jakob schon gesagt, könnt ihr nachlesen, 1. Mose 48 und 49. Da sagt Jakob, dass er der Hirte Israels und dass er auch der Hirte der Völker ist. Und die Eigenschaften des Hirten sind eigentlich Schutz für die Herde, Verantwortung und Bewahrung. Das muss der Hirte können, das muss der Hirte auch durchsetzen. Und die herausragenden Eigenschaften des Hirten sind eigentlich die Herrschaftsfunktion. Wir sagen nicht umsonst Herr Jesus. Herr bedeutet, dass er der Erste, dass er der Vorderste ist, dass er vor allem steht und dass er letztendlich der ist, der die Wege auch vorgibt, der das Sagen hat, der die Perspektive auch vorgibt, diese ganzen Dinge. Und das Zweite, was wichtig ist, dass es ein Eigentumsverhältnis ist. Die Hirte hat seine Schafe. Der hütet keine andere Herde, sondern nur seine Herde, seine Schafe. Es ist ein Eigentumsverhältnis gegeben zwischen Schafe und zwischen Hirten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Schöne ist, er kennt jedes Schaf ganz genau. Er kennt dich genau, er kennt mich genau. Die Offenbarung sagt in Kapitel 2 und 3 siebenmal, ich weiß deine Werke. Ich kenne dich, brauchst mir nichts vorzumachen, ich kenne dich. Ich weiß Bescheid. Ich weiß um alle Dinge letztendlich Bescheid. Und das Zweite ist, er macht aus den vielen eine Herde. Wisst ihr, wir sind eine Gemeinde hier. Wir kommen alle woanders her, haben alle einen anderen Hintergrund, aber wir sind eine Herde, wir gehören dem Herrn. Wir sind sein Eigentum, er hat uns erkauft, er hat uns erlöst. Das ist das Großartige eben an diesem wunderbaren und herrlichen Hirten Jesus Christus. Das dürfen wir nicht so wegtun. Und er ist es der, der uns vor Gefahren beschützt. Er ist immer da. Weißt du, ich habe das vor ein paar Tagen noch erlebt, mit dem Auto unterwegs, und dann habe ich irgendetwas nicht gesehen. Ist manchmal blind, also nicht, dass ich schlecht fahre oder dass ich nicht aufpasse, versteht ihr? Und trotzdem, da konnte ich nur sagen, Herr, danke, dass du mich bewahrt hast. Er bewahrt uns vor Gefahren. Er ist der Hirte, er passt auf uns auf, das ist das Wunderschöne. Und er sorgt für Weide und er sorgt auch für Getränke, die wir brauchen. Die Bibel sagt uns auch, dass er für das tägliche Brot einfach da ist. Er versorgt uns damit. Da steht übrigens nicht Sahnetorte, da steht auch nicht Schnitzel oder was weiß ich. Das tägliche Brot steht da. Und damit will er uns versorgen, das will er uns immer wieder geben, das, was wir letztendlich auch brauchen. Und er stärkt und erquickt auch das Schwache. Ich weiß nicht, wer von euch immer stark ist. Also ich bin es nicht. Ich kann dir ganz klar sagen, ich habe auch meine schwachen Seiten. Und ich habe auch manchmal meine Tiefen. Das ist in jedem Leben so. Dann sind Tage, die einen besonders runterdrücken. Das ist auch so. Und wisst ihr, ich habe gerade in den nächsten Tagen, diese Woche, ist meine Frau 2 Jahre nicht mehr da. Das sind dann Tage, wo man irgendwie daran erinnert wird. Aber er erquickt. Ich darf mich auf ihn verlassen. Ich weiß ganz genau, er schenkt mir das, was ich brauche. Er stärkt das Erschöpfte, das, was nichts ist. Er ist dafür da. Das ist das Wunderschöne. Und wisst ihr, er sucht das Verlorene. Die anderen braucht er nicht zu suchen, die sind da. Das Verlorene sucht er. Das, was weggelaufen ist, was nicht mehr da ist. Da ist er hinterher. Lukas 15, er geht dem Verlorenen nach und da steht ausdrücklich, bis er es findet. Der gibt also nicht auf, bis er es findet. Und es ist interessant, wenn man das einmal sieht, Lukas 15, es ist erstmal ein Schaf, das verloren ist. Aber als es gefunden hat, dann ist es sein Schaf und er trägt es auf seiner Schulter. Das ist das Wunderschöne eigentlich dabei. Er versucht, sucht das Verlorene und er führt das Verlorene auch auf den rechten Weg. Ja, er trägt es selber auf seinen Schultern. So viel zunächst mal zu diesem Hirten und ich denke, ich müsste auch was zu den Schafen sagen. Vielleicht zu dir und zu mir ganz persönlich. Schafe wird man übrigens nur durch Wiedergeburt. Sonst sind wir nicht seine Schafe. Und wenn ich nicht sagen kann, der Herr ist mein Hirte, dann gilt mir dieser Psalm überhaupt nicht. Wenn es nur ein Hirte ist, schön und gut, aber er muss mein Hirte, mein ganz persönlicher Hirte sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss eine ganz persönliche Beziehung zu ihm haben. Und das bekomme ich durch die Wiedergeburt, wenn ich ihm mein Leben anbefehle und sage, Herr, ich bin weggelaufen, bei mir da läuft alles nicht richtig, bitte übernimm du die Führung in meinem Leben. Komm in mein Herz hinein, verändere du mich, ich kann es nicht. Dann wird er mir entgegenkommen, er wird mich annehmen als sein Kind. Und wisst ihr, Schafe sind teuer und wertvoll. Lest einmal den Psalm 22 dafür. Das hat der Jesus getan, für dich und für mich. Aus Liebe hat er das getan. Seine Knochen waren ausgerenkt. Er war absolut daneben, total verdurstet, hängt am Kreuz. Er gibt alles, sein Leben, er, der Schöpfer, wohlgemerkt, durch den er die Welten geschaffen hat. Er gibt sein Leben, um dich als Schaf zu sich zu holen, um dich letztendlich versorgen zu können. Und in diesem Sinne sind wir teuer, wirklich teuer erkauft. Welcher Preis ist das gewesen? Er, der die Welten geschaffen hat, der das Universum in seine Hand trägt, er gibt sein Leben für dich und für mich. Also ich kann das nicht verstehen letztendlich in der ganzen Tiefe. Und ich glaube, ich werde Ewigkeiten brauchen, um diese ganzen Dinge wirklich begreifen zu können, was er für mich, für uns, für die Menschen getan hat. Und die Schafe, die hören seine Stimme. Die hören übrigens nur auf den Hirten, den sie kennen. Auf den anderen hören sie gar nicht. Und dann ist es wichtig, dass wir den richtigen Hirten haben, dass wir auf ihn hören. Und die Schafe lieben seine Stimme. Die Schafe lieben den Hirten. Warum? Weil der Hirte auch die Schafe liebt. Er hat alles gegeben, um die Schafe zu bekommen. Er hat sein Leben gegeben. Und deswegen lieben ihn auch die Schafe. Und ich wünsche mir auch für mich ganz persönlich nicht mehr, als dass die Liebe zu ihm immer größer und immer stärker wird. Das ist immer wieder mein Wunsch. Und die Schafe haben immer ein Bekenntnis zu dieser Herde. Das ist mir in Holzhausen mal sehr deutlich geworden. Da geht immer so von Zeit zu Zeit eine große Schafherde vorbei. Ich weiß nicht, so 200, 300 Schafe, ich habe sie nie gezählt. Da ist immer ein Hirte bei, der hat zwei Hunde, die immer die Schafe so schön zusammenhalten. Und da war es so 30 Grad im Schatten und die Schafe, die lagen alle da schön ruhig. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist, dass alle Schafe den Kopf im Schatten des anderen Talschafes hatten. Die Schafe sind gar nicht so dumm. Wisst ihr, die haben wirklich den Kopf immer im Schatten des anderen Tieres gehabt, damit sie die Hitze gut vertragen konnten. Das fand ich ganz toll, ein wunderschönes Bild einfach. Dass wir wirklich auch eine Beziehung zur Herde haben. Und so dürfen wir uns auch untereinander immer wieder neu stärken, auch in der Gemeinde. Wir dürfen füreinander da sein, wir dürfen füreinander beten, wir dürfen einander Hilfe geben, da wo wir Hilfe nötig haben. Ich denke, das sind ganz wunderbare Seiten, die wir hier sehen können in diesem Hirtenkapitel. Und dann ist es ja auch, Gott ist mein Hirte. Es ist also nicht irgendein Hirte, er ist für mich ganz persönlich da. Ich darf mich persönlich an ihn wenden. Überall, wo es notwendig ist, ist er letztendlich da. Und mir mangelt nichts. Fürsorge Gottes für mich. Und wisst ihr, Gott erfüllt nicht alle meine Wünsche. Ich habe manchmal auch Wünsche. Und ich denke, solange wir leben, haben wir immer mal wieder Wünsche. Ich wünsche mir vielleicht ein größeres Auto oder vielleicht andere Dinge. Gott erfüllt nicht alle Wünsche. Aber er sorgt für das tägliche Brot, das wir brauchen. Und das habe ich in den Kriegs- und Nachkriegszeiten in besonderer Weise erfahren, dass Gott wirklich für Brot, für das trockene Brot gesorgt hat. Dass wir nicht verhungert sind, dass wir immer so viel hatten, wie wir unbedingt brauchten. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wir hatten Brot. Wir hatten etwas zu essen und wir konnten weiterleben. Und so sagt uns die Bibel auch, dass er die Raben nährt. Und dass er Salomo nicht so schön gekleidet hat wie die Lilien auf dem Felde. Und wenn er die Raben versorgt und wenn er die Lilien in wunderbarer Weise versorgt, wie viel mehr sorgt er nicht auch für uns, für dich und für mich? Und wenn mich jemand fragen würde, hast du jemals Mangel gehabt, muss ich sagen, nein, eigentlich nie. Ich bin immer gut versorgt worden. Das ist das Wunderschöne, dass ich zufrieden sein darf, wirklich mit dem, was ich habe. Ich brauche mich nicht nach anderen Dingen zu sehnen, sondern ich darf zufrieden sein mit dem, was er mir täglich schenkt. Und ich darf jeden Tag danken, Herr, danke, dass du mir so durchgetragen hast, dass ich alle Dinge machen kann und viele andere Dinge habe ich nur Grund zu danken, ihn zu loben, ihn zu preisen. Und ich kann wirklich sagen, ich freue mich einfach an ihm. Er versorgt mich und er weidet mich auf grünen Auen. Was sind denn die grünen Auen? Ich denke, das ist für uns letztendlich auch die Gemeinde. Die Gemeinschaft, in der wir letztendlich sein dürfen. Die grünen Auen, die Ruheplätze ist sein Wort. Ist das Nachdenken über das, was er uns in seinem Wort sagt. Das ist die Gemeinschaft, das Gebet und manchmal auch die Führung des Lebens, die wir vielleicht gar nicht so im Blick hatten, aber die er für uns wirklich getan hat. Und er sorgt für frisches Wasser. Das sagt uns der Psalm auch. Warum eigentlich frisches Wasser? Wisst ihr, der Hirte wird niemals seine Schafe tränken an einem reißenden Fluss oder an einem reißenden Bach. Ganz logisch. Der reißende Bach würde das Schaf mitreißen, ein Schaf kann nicht schwimmen und wenn es schwimmen könnte, das Fell, das dicke Fell würde sich so vollsaugen, es würde runtergezogen werden. Der Hirte ist immer bemüht, an Stellen zu gehen, wo das Schaf in Ruhe trinken kann, wo es nur ganz leicht fließt oder wo es wirklich stilles Wasser ist, wo sie in Ruhe trinken können. Das ist ganz, ganz wichtig auch für diese Tiere. Und so macht der Herr das auch mit uns in wunderbarer Weise. Er erfrischt uns. Wodurch denn? Durch seinen Geist, durch sein Wort, durch die Gemeinschaft, die wir miteinander haben dürfen, durch die Predigt, durch Dinge, die er uns immer wieder neu schenkt. Und er macht uns immer wieder fruchtbar in seinem und durch sein Wort. Täglich. Und ich brauche täglich neu immer wieder sein Wort. Und ich sage ganz klar dabei, nicht nur Losung und Lehrtext am Morgen, davon kann ich nicht leben. Ich kann auch von zwei Salzstangen nicht leben. Sondern ich brauche schon ein bisschen mehr für den Tag. Und das ist das Schöne, dass wir uns da erfrischen können, eben an diesem frischen Wasser, dass wir da neue Nahrung, neue Speise bekommen. Und Gott ist der Führer, Gott ist der, der uns versorgt. Interessant, er führt die Herde. Er geht vor der Herde her. Er jagt die Herde nicht vor sich her. Gott ist ganz gnädig. Er geht vorher. Er schaut zunächst einmal, wo ist das richtige Gras, das richtige Futter für die Tiere, wo ist das richtige Wasser, mit dem ich sie versorgen muss. Und da geht der Hirte ganz gemächlich. Wenn ihr mal so einen Beobachter, wenn der Hirte so die Herde führt, kann man gerade an der See kann man das oft sehen, wenn die Schafherden da sind, der hat Zeit, der Hirte. Der jagt nicht, der hetzt nicht. Das geht ganz gemächlich. Und er wird nie auf die Idee kommen, diese Herde zu treiben. Aber er geht vor ihnen her. Warum? Weil die Schafe ihm wunderschön folgen. Er lässt nicht die Schafe vorgehen. Und er schaut auch, ob nicht irgendwelche Dinge im Weg sind, die den Schafen letztendlich schaden können. Er erquickt, er macht stark nach einer Ermattung. Im Orient ist es so, dass die Schäfer oft ein Fläschchen Olivenöl mit sich herumtragen. Und wenn sie merken, dass einem Schaf irgendeine Verletzung ist, dann streichen sie es mit Olivenöl ein. Oder wenn ein Schaf zu schwach ist, dann nehmen sie ein paar Tropfen Olivenöl und reiben ihm die Stirne ein, um dieses Schaf zu erquicken. Ein wunderschönes Bild, was wir hier einfach sehen können. Und macht Gott das nicht auch mit uns? Erquickt er uns nicht auch manchmal? Habe ich es nicht auch schon mal erleben dürfen, wenn ich so unten war, vielleicht Stress gehabt habe, in wunderbarer Weise sein Wort gelesen und sein Wort hat mir Stärke, Kraft gegeben, hat mich aufgemuntert, hat mich getröstet. Und ich denke gerade auch dieser Psalm 23 ist ein wunderbarer Trost, wie der Herr mit uns ganz persönlich umgeht. Und er vergibt Sünde, Versagen, er labt nach Durststrecken. Wisst ihr, das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Und das Volk Israel brauchte pro Tag nur zum Essen und zum Trinken 250 Tanklastzüge voll Wasser, habe ich nachgerechnet. Also das ist Minimum. Da kamen noch nicht einmal die Tiere dazu, da kamen andere Dinge nicht dazu. 250 Tanklastzüge voll Wasser. Das Volk Israel ist in der Wüste rummarschiert, die blieben nicht an einem Platz. Und Gott musste dieses Volk 40 Jahre lang mit Wasser versorgen. Er hat sie zweimal versucht. Und wisst ihr, die Bibel sagt, der Fels, der mitfolgt, war Christus. Wie hat Gott dieses Volk immer mit Wasser versorgt? 40 Jahre lang. Die Quelle musste mitfolgen. Die Quelle musste da sein, das Wasser musste da sein. Tagtäglich. Und Gott hat sie versorgt. Das finde ich so ganz, ganz groß. Er versorgt uns auch nach Durststrecken. Und ich weiß nicht, ob es bei euch immer so glatt läuft. Bei mir geht das manchmal auch so. Also geht auch manchmal ein Stück runter, dann geht wieder ein Stück rauf. Aber der Trend, der sollte eigentlich stimmen. Und wisst ihr, das ist das Schöne. Gott versorgt mich auch in diesen Durststrecken. Er hält mich fest von Irrwegen und er bringt mich auch zurück von Dingen, die nicht gut sind. Aber ich denke, wichtig ist, dass wir ihm dann auch gehorchen, dass wir ihm dann auch vertrauen, wenn er manchmal den Daumen drauf hält, wenn er manchmal drückt. Und ich glaube, das muss manchmal sein. Bei mir auf jeden Fall. Ich muss manchmal auch einen so von oben ein bisschen draufkriegen. Und dann gibt es natürlich die dunklen Talwege, Tal des Todesschattens. Schatten beißen über uns nicht. Wenn Schatten da sind, sind noch andere Dinge da. Aber es gibt Tage der Not, Teil des Leides, Teil der Trauer auch, Tage, die uns nicht so gut passen. Und ich war in einer ganz bestimmten Situation, die für mich sehr schwierig war. Und dann gab mir eine Diakonisse ein Zettelchen oder eine Karte. Da stand drauf, sag alles Jesus und dann sei still. Genau das versuche ich immer wieder zu exerzieren, auch in dunklen Tagen. Sag alles Jesus und dann schweig still. Sei ruhig, er wird schon richten, könnte man sagen. Und deswegen heißt es dann auch, dass dennoch, denn du bist bei mir, du bist da. Machen wir uns nichts vor, Gott ist da, Gott ist hier. Gott ist auch in deinem Alltag da. Gott ist da in deinen Schwierigkeiten, in deinen Nöten, wo du meinst, es geht nicht mehr weiter. Gott ist da, er weiß um alle Dinge letztendlich Bescheid. Und ich denke, dieses Dennoch ist Rettung, das ist Schutz, das ist Geborgenheit und das vertreibt letztendlich auch die Angst und die Furcht, die wir haben. Auch für den Dingen, die vielleicht auf uns zukommen. Ob wir die politische Situation sehen, ob wir die finanzielle Situation sehen, ob wir die Arbeitssituation sehen. Wir haben immer Schwierigkeiten. Ich habe die immer wieder und er ist dennoch da. Und es heißt nicht umsonst, denn hier ist Immanuel. Immanuel heißt übersetzt, ich bin da. Ich bin für euch da. Ich bin da für euch, nicht um dich hinzurichten, dich kaputt zu machen, sondern um dich aufzurichten, um dir Schutz zu geben, um dir zu helfen, um dir das Beste zu geben, was ich dir letztendlich geben kann. So sagt dann auch der Psalmist, Psalm 73, könnt ihr nachlesen. Da sieht der Psalmist den, wie geht es den Gottlosen eigentlich so gut? Die haben alles. Die kriegen einen dicken Bauch, die haben alles, was sie brauchen, die haben keine Sorgen, gar nichts. Und dann kommt ein Vers, der mich immer wieder schutzig gemacht hat, bis dass ich ging ins Heiligtum und merkte auf ihr Ende. Dann konnte er ausrufen, dennoch bleibe ich stets an dir, bei dir, denn du hältst mich an deiner rechten Hand, du nimmst mich endlich in Ehren auf. Ich denke, dieses dennoch ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dennoch bleibe ich stets an dir. Und dann sehen wir, dass der Hirte zwei Gegenstände hat. Das ist einmal der Stab. Und der Stab hat eine ganz besondere Funktion. Einmal ist er oben gebogen, normalerweise. Einmal kann er sich jedes Schaf rausholen, wenn irgendetwas ist, kann er sich zu sich ziehen, kann er mit ihm reden, verbinden, helfen oder was auch immer. Aber er hat noch eine Funktion. Und zwar in der Wüste hat man immer eine Hürde gemacht, wo die Schafe des Nachts hineingetrieben wurden. Und dann hat der Hirte diesen Stab genommen, der ließ jedes Stab einzeln unter diesem Stab durchgehen. Und er konnte dir genau sehen, ob ein Schaf ermattet war, ob es krank war oder irgendetwas hatte. Und er konnte sofort eingreifen, wenn dem Schaf irgendetwas fehlte. Dann hat er dich in diese Hürde getan, wo sie dann in Sicherheit waren für diese Nacht. Und interessanterweise hat der Hirte sich vor die Türe gelegt. Wenn ein Schaf raus wollte, das hat der Hirte sofort gemerkt. Er wusste sofort, wenn irgendwas nicht stimmte. Er war wirklich selber der Schutz für diese Hürde. Das ist ja schön. Deswegen brauchte er den Stab. Er lässt sie alle drunter hergehen. Und er lässt auch uns immer wieder drunter hergehen. Er schaut auch uns an, dich und mich an, wo wir Schwierigkeiten, wo wir Nöte haben, wo wir seine Hilfe brauchen, wo wir Kraft brauchen. Der Hirte weiß das, er kennt dich, ganz genau. Das ist das Zeichen der Liebe, die er hat, dieser Stab. Und er hat ein Zeichen der Macht, das ist der Stecken. Der Stecken, der ist dann so groß, hat oben einen schönen dicken Knauf, so richtig fester Knüppel. Wisst ihr, manchmal hat man noch ein Stück Eisen mit eingebaut oder Stein mit eingebaut. Und dieser Knüppel war einfach da, um die Feinde abzuhalten. Wenn jemand kam und an die Schafe wollte, dann hat er diesen Knüppel gebraucht und hat den sehr wirksam eingesetzt, um die Schafe zu beschützen. Und so ist es auch bei uns, ein Zeichen seiner Macht. Er vertreibt unsere Feinde. Er sorgt dafür, dass wir in Ruhe grasen können, auch bei ihm. Und Gott ist auch der Gastgeber. Und hier wechselt der Psalm eigentlich eben von der Herde zum Tempel, könnte man sagen. Gott ist der Gastgeber, das ist das Schöne. Gott ist der Geber aller guten Gaben. So sagt Jakobus ja auch, Gott ist der Geber aller guten Gaben. Gott gibt keine schlechten Gaben, er gibt nur gute Gaben. Wir empfinden manchmal andere Dinge, aber Gott gibt nur gute Gaben. Und er bietet uns Gastfreundschaft an, trotz der Feinde. Wir sind Gäste bei ihm, wunderbar. Wir dürfen Gäste sein. Er bewirtet uns. Das heißt, wir bekommen Schutz, wir bekommen Beistand, wir bekommen Labsal, wir bekommen zu essen, zu trinken bei ihm letztendlich. Und er geht noch weiter. Er salbt uns mit Öl. Öl ist ein Labsal, ist ein Zeichen der Erfrischung, der Verbundenheit aber auch und auch der Kindschaft, würde ich sagen. Öl ist ein Zeichen für den Heiligen Geist, den wir auch haben dürfen, wenn wir zu ihm gehören. Dann haben wir auch seinen Geist, dann haben wir auch Öl da, wo wir es letztendlich brauchen. Und er deckt uns den Tisch. Das heißt, wir dürfen Lebensfreude haben. Wir dürfen uns freuen an dem, was er uns schenkt. Wir dürfen uns freuen an den Begegnungen, die wir haben. Wir dürfen uns freuen, wenn wir uns untereinander sehen und kennenlernen. Ich finde das ganz toll. Er schenkt uns das. Trotz der Feinde, die um uns herum sind, die können ruhig zugucken. Das macht gar nichts. Wir dürfen Freude haben in ihm. Wir haben seinen Geist, wir haben sein Öl. Und wir haben den überfließenden Becher. Jesus sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aber meistens ist das bei uns immer nur so ein kleiner Rinnsal. Ich kenne mich selber auch. Da rinnt das manchmal nur. Könnte eigentlich mehr fließen. Aber es liegt nicht an dem Hirten, es liegt nicht an dem, was er uns schenkt, sondern es liegt an den Schafen. Es liegt letztendlich auch an mir. Und dann wird Gott noch zum Hausherrn und wir werden von ihm verfolgt. Gottes Güte und Gottes Gnade oder Barmherzigkeit werden uns folgen immer da. Gottes Güte ist immer da, auch wenn wir sie nicht sehen. Und wisst ihr, es gibt manchmal ganz banale Beispiele, wie Gottes Güte wirkt. Ich war damals jahrelang im Außendienst. Und alle 2 Jahre einen Wagen gekauft Und dann habe ich das auch gemacht und dann habe ich immer den Samstag in die Zeitung gesetzt und ich konnte den alten Wagen immer direkt verkaufen, musste ich auch das Geld haben für den neuen. Und dann habe ich ein neues Auto gekriegt und dann fahre ich damit und der neue Wagen bleibt stehen. Ich habe an dem Samstag das Auto nicht verkaufen können, kein Mensch hat angerufen. Habe ich gesagt, ja, das kann doch nicht wahr sein. Aber wisst ihr, Gott wusste, dass der neue Wagen defekt war. Die mussten ihn dann abschleppen, reparieren und so weiter. Und ich musste den alten Wagen noch in dieser Woche gebrauchen. Wisst ihr, ich wusste das nicht, aber Gott, Gottes Güte ist immer da. Auch wenn wir das manchmal nicht verstehen. Und wenn wir mal denken, ja, das kann doch nicht wahr sein. Nein, Gottes Güte geht weiter, er kennt unsere Zukunft, wir nicht. Und deswegen wusste er ganz genau, ich darf den Wagen gar nicht verkaufen, ich brauche den noch. Ich brauche den noch eine Woche länger. Versteht ihr? Gottes Güte forscht uns immer. Manchmal sehen wir das nicht, manchmal haben wir einen ganz anderen Eindruck. Und Gottes Güte ist dennoch da. Gottes Güte trägt uns immer wieder weiter durch. Und genauso gut ist es mit seiner Barmherzigkeit. Er ist immer für dich da. Er ist immer da, um uns zu helfen, um uns wirklich wohlzutun. Und dann heißt es, dass wir ewig Bleibende sind, dass wir eine wunderbare Heimat haben. Eine Heimat in dem neuen Jerusalem. Da dürfen wir immer bleiben, nicht nur hier in der Gemeinde. Hier bleiben wir nur, solange wir auf dieser Erde leben. Aber wenn wir Abschied genommen haben, haben wir eine andere Heimat. Eine Heimat in der himmlischen Herrlichkeit. Und das wünsche ich jedem Einzelnen, dass er diese Heimat erreicht. Und in diesem Sinne möchte ich einfach sagen, ist der Herr Jesus eigentlich der gute Hirte. Und dem ich auch heute Morgen geredet habe, er ist der, der alles gegeben hat. Er ist der, der dich nach Hause bringen will. Er ist dem, bei dem du Heimatrecht hast, nicht nur hier auf dieser Erde, sondern auch in der himmlischen Herrlichkeit. Und der Jesus geht jedem Menschen nach. Er möchte, dass alle Menschen zu seiner Herde gehören. Johannes Kapitel 10 sagt uns das ganz deutlich, da kann ich jetzt im Näheren nicht drauf eingehen. Aber ich möchte einmal ganz kurz zusammenfassen, was dieser Psalm sagt. Wir dürfen Ruhe haben in ihm. Wir dürfen auf frischen Auen, auf grünen Auen dürfen wir uns lagern. Dürfen wir zu Hause sein, er sorgt dafür. Er erquickt uns an den stillen Wassern, er gibt uns immer frisches Wasser. Wir haben sein Wort, wir dürfen es lesen. Wir dürfen darüber nachdenken, wir dürfen uns freuen an dem, was er uns damit sagen will. Er erquickt meine Seele, das heißt, ich bekomme immer wieder neue Vergebung. Ich habe sie auch immer wieder nötig. Und ich muss oft des Abends sagen, Herr, ich weiß zwar nicht, jetzt was Besonderes, was ich sagen muss, was ich vergeben muss oder wo ich Vergebung brauche, aber du weißt es. Und die Dinge, die ich vielleicht gesagt, getan habe, die mir gar nicht bewusst sind, vergib mir das. Ich könnte jemand auf die Füße getreten haben oder was weiß ich auch immer. Bitte vergib mir da. Und ich brauche die Leitung auch von ihm in vielen Dingen. Ich muss immer wieder sagen, Herr, führe du mich deinen Weg. Bringe du mich auf den rechten Weg, dass ich das Ziel erreiche. Und ich darf wissen, er ist da, ich darf Gemeinschaft haben mit ihm, ich darf Gemeinschaft haben mit euch, ich darf Gemeinschaft haben mit den Geschwistern. Das habe ich sehr oft erlebt, auch im Außendienst. Ich habe oft in fremden Betten geschlafen, manchmal nur eine Nacht, manchmal auch eine ganze Woche. Und habe mit fremden Leuten, die mir bis dahin nicht bekannt waren, einen wunderbaren, herrlichen Kontakt gehabt, mehr wie zu den eigenen Geschwistern. Das ist so. Wir dürfen Gemeinschaft haben. Wir dürfen getröstet werden. Sein Stecken und sein Stab sind einfach da, um uns Trost zu schenken, um uns zu helfen, um uns durchzubringen. Und wir dürfen Nahrung haben, einen gedeckten Tisch haben, da wo wir ihn brauchen. Und ich meine jetzt nicht nur Essen und Trinken, sondern auch